Einen wunderschönen guten Morgen. Wer ist denn schon länger als 20 Jahre hier in dieser oder in einer anderen Gemeinde? Darf ich mal um Handzeichen bitten? Wow, das sind schon viele. Ich frage noch einmal, wer ist länger als 5 Jahre in einer Gemeinde? Das müssten jetzt mehr sein. Okay. Und als letzte Frage, wer ist länger als 1 Jahr in einer Gemeinde hier? Okay, vielen Dank. Ich sehe, hier sind viele Menschen, die Gemeinde kennengelernt haben, die sich auskennen mit Gemeinde. Und jetzt kommt eine ganz persönliche Frage. Hast du schon einmal erlebt, dass dir in der Gemeinde Unrecht geschehen ist, dass dich jemand schlecht behandelt hat? Wer hat das schon einmal erlebt? Ich bitte mal um Handzeichen. Okay, das sind einige. Wer hat das noch nie erlebt? Wow, das ist schon mal ganz toll. Jetzt frage ich aber noch mal nach, wer von euch hat noch nie erlebt, dass auch jemand anders, einer dritten Person in der Gemeinde irgendwo Unrecht widerfahren ist? Ich bitte, wer hat das noch nie erlebt? Ich bitte mal Handzeichen. Okay, jetzt sind wir weniger. Der Punkt ist, das Ergebnis unserer kleinen Meinungsumfrage deckt sich mit dem, was Jesus gesagt hat. Und zwar, jetzt komme ich mal zu unserem Predigttext. Also ich bitte mal, ja, genau. Ja, genau. Wenn dein Bruder, Matthäus 18, Vers 15, wenn dein Bruder, und das gilt entsprechend für die Schwester, ein Unrecht begangen hat, dann geh hin und stell ihn unter 4 Augen zur Rede. Und ich muss an der Stelle einen kleinen Grammatikexkurs machen. Das hier, was wir hier sehen, ist ja ein Bedingungssatz, ein Wenn-Dann-Satz. Und wir werden sehen, insgesamt gibt es in dem Predigttext 6, eigentlich im griechischen Text, oder 7 solcher Wenn-Dann-Sätze. Im Deutschen gibt es 2 Arten von Bedingungssätzen. Sätze mit einer realen Bedingung und solche mit einer irrealen. Ein Beispiel dafür, wenn meine Kinder mich fragen, Papa, kommst du heute und spielst mit uns Fußball? Dann kann ich antworten. Erstens, wenn ich meine Arbeit im Büro geschafft habe, dann komme ich. Das ist eine reale Bedingung. Das heißt, meine Kinder können damit rechnen, dass ich komme. Antworte ich aber, ist so. Antworte ich aber, wenn ich meine Arbeit im Büro schaffen würde, dann käme ich gerne und würde mit euch Fußball spielen, dann wissen meine Kinder, Papa kommt nicht. Sehr wahrscheinlich. Die Bedingung ist irreal. Es ist unwahrscheinlich. In der griechischen Sprache, und Griechisch ist ja die Sprache des Neuen Testaments, in der es verfasst ist, da ist das noch differenzierter. Es gibt Bedingungssätze wie im Deutschen, da ist die Bedingung irreal. Dann gibt es 2 Arten von Bedingungssätzen, da ist das Verhältnis der Bedingung zur Wirklichkeit unbestimmt. Kann sein, kann auch nicht sein, dass dieser Fall eintritt, vielleicht. Und es gibt eine 4. Art von Bedingungssätzen, da beschreibt die Bedingung etwas, damit muss man rechnen. Damit kann man und muss man rechnen. Der spannende Punkt ist, hier in diesem Vers der Bibel und auch in den anderen Bedingungssätzen, die noch folgen werden, liegt diese 4. Art von Bedingungssatz vor. Das heißt, im Wenn-Satz wird etwas beschrieben, was wir erwarten können und müssen. Das heißt, Jesus sagt, ihr müsst damit rechnen, dass in der Gemeinde Unrecht begangen wird. Wörtlich, dass jemand sündigt. Dass jemand das Ziel verfehlt im Umgang mit den anderen. Es kann auch sein, dass dich das ganz persönlich trifft. Jemand sündigt an dir, verfehlt sich an dir, wird dir nicht gerecht und tut dir Unrecht. Deswegen fügen manche alte griechische Handschriften auch dieses Wörtchen an dir noch dazu, also wenn ein Unrecht an dir begangen wird. Natürlich ist es aber auch möglich, und das hat unsere Umfrage hier gezeigt, dass wir wahrnehmen, wie das zwischen anderen geschieht und wir selbst sind erstmal nicht direkt betroffen. Jesus sagt in jedem Fall, damit müsst ihr in der Gemeinde rechnen. Das Problem ist nur, dass wir eine ganz andere Erwartung haben, oder? Gemeinde soll doch ein Ort sein, der von der Liebe Gottes geprägt ist und wo wir miteinander und einer durch den anderen Gottes Liebe erfahren. Gemeinde, das soll doch Leben voll Liebe, Lieben voll Leben sein, ein Ort, wo wir gute Gemeinschaft erleben. Gemeinde soll doch ein Ort sein, wo wir geistlich aufgebaut, inspiriert werden für den Glauben, wo wir wachsen können in unserem Glauben, wo wir gute Predigten hören. Und Gemeinde soll auch ein Ort sein, wo ich meine Gaben einbringen kann, mich für das Reich Gottes einsetzen kann. Und Gemeinde soll bitte ein Schutzraum sein in einer Welt, wo das Klima rau und hart ist. Haben wir ja gehört eben in dem, was Marinka uns erzählt hat von der Arbeit. Und wenn uns dann in der Gemeinde Unrecht widerfährt oder wenn wir so etwas wahrnehmen, dann kommt uns das schnell wie ein Unfall vor, ein Fehler. Und vielleicht sagst du dir dann, die Gemeinde, in der das vorkommt, ist schlecht. Da suche ich mir doch eine bessere Gemeinde. Jesus sagt uns heute, das gehört zum Gemeindeleben dazu. Damit musst du rechnen, egal in welche Gemeinde du gehst. Es wird Konflikte geben, es wird Unrecht geschehen und die Wahrscheinlichkeit im Lauf der Jahre ist groß, dass es dich auch einmal persönlich treffen wird. Die Frage ist, bist du, bin ich bereit, sind wir bereit, unsere Erwartungen zu korrigieren? Liebe, Gemeinschaft, geistliches Wachstum, das ist alles okay. Das soll geschehen in unserer Gemeinde. Aber das Unrecht, die Sünde, die gehört auch dazu. Liebevoll leben, das gibt es nicht, jedenfalls hier nicht auf der Erde, solange nicht auch, gibt es nur mit Unrecht. Also dass das Unrecht auch mitgeschieht. Damit müssen wir rechnen, so sagt es uns Jesus. Die entscheidende Frage ist jetzt, und die macht wirklich aus meiner Sicht den Unterschied zwischen einer guten und einer schlechten Gemeinde aus. Die Frage ist, was tun wir dann, wenn Unrecht geschieht, wenn einer Mist baut, wie gehen wir damit um? Also irgendwie ist die Funkstrecke blockiert. Super. Ich möchte am Anfang noch mal einige weniger hilfreiche Vorgehensweisen erwähnen. Eine erste Möglichkeit ist, ich ärgere mich und lasse meine Gedanken im Kopf kreisen. Wie kann die das bloß tun? Oder der ist ja überhaupt nicht glaubwürdig in seinem Christsein. Aber ich rede mit niemand. Ein Beispiel aus meiner Gemeindezeit in Berlin. Wir hatten dort einen Ältesten. Er war weit überdurchschnittlich begabt im IT-Bereich, Physik und Mathe. Aber manchmal begrüßte er die Leute nicht richtig. Dann sagten die betroffenen Leute, er hat mich nicht gegrüßt. Er hat mich nicht angeschaut. Er hat was gegen mich. Und sie grübelten, warum? Was habe ich falsch gemacht? Und sie kamen zum Schluss, ich werde ungerecht von ihm behandelt. Die Konsequenz, wenn wir so damit umgehen, dann wird das Vertrauen gestört, das Miteinander wird belastet. Hier wird an der Stelle auch deutlich, dass Unrecht immer auch eine Frage der eigenen Wahrnehmung ist. Der Nicht-Gegrüßte sagt sich, er ignoriert mich, er schneidet mich, das ist nicht fair, das ist ungerecht. Und der Übeltäter war in dieser Situation mit ganz anderen Dingen beschäftigt und überfordert. Kleine Kinder schrien. Auf dem Weg zur Gemeinde gab es so eine Auseinandersetzung mit dem Ehepartner. Und deswegen, und dann kamen sie noch zu spät, was für sie ganz blöd war und von daher hatte er dann einfach keinen Blick mehr für andere. Eine zweite Vorgehensweise, die auch nicht so sehr hilfreich ist, ich fange an, mit anderen darüber zu reden. Natürlich nur mit meinem besten Freund oder besten Freundin. In Berlin damals ging das dann so, Gespräche in der Art, du, hast du das auch schon gesehen? Der ist aber komisch. Der grüßt mich nicht. Hast du das auch schon mal erlebt? Der ist unfreundlich. Der ist richtig arrogant. Die Konsequenz von diesem Umgang mit dem Problem, andere werden hineingezogen. Misstrauen entsteht bei unbeteiligten Dritten. Das Ansehen der Person wird beschädigt. Und das ist natürlich auch schlecht, wenn man eine Leitungsaufgabe hat. Und insgesamt wird die Atmosphäre in der Gemeinde schlechter. Und eine dritte Möglichkeit, die auch nicht so gut ist, ich ziehe mich zurück, ich sage, die Gemeinde ist schlecht. Wo mich zum Beispiel damals der Älteste nicht richtig grüßt, da fühle ich mich nicht wohl. Aber wir haben gesehen, solche Dinge kommen vor. Jesus sagt, das gehört dazu. Also ist auch keine Lösung. Jesus zeigt einen anderen Weg. Und der Weg, den Jesus zeigt, ist keine Option, wo er sagt, ja, das könntet ihr auch mal tun, versucht es doch mal damit, sondern es ist ein Befehl, ein Imperativ. Jesus sagt, wenn dein Bruder, und das gilt entsprechend für die Schwester, ein Unrecht begangen hat, in Klammern füge ich hinzu, und damit müsst ihr rechnen, dann sagt Jesus, geh hin. Und das meint, jetzt bitte den nächsten Punkt, ergreife die Initiative. Also, wenn du erlebst, dass dir Unrecht in unserer Gemeinde geschieht oder wenn du erlebst, dass jemand anders in unserer Gemeinde Unrecht geschieht, dann sagt Jesus, bist du dran. Nicht der, der das Unrecht getan hat. Auch nicht die Leitung der Gemeinde. Du bist dran. Die Verantwortung liegt bei jedem von uns hier in der Gemeinde. Gemeinde ist kein Fußballstadion, wo du auf den Zuschauerrängen sitzt, sondern du bist auf dem Spielfeld. Wie du dich in so einer Situation verhältst, entscheidet über die Qualität unserer Gemeinde, über die Atmosphäre. Wenn du erlebst, dass dir oder jemand anders Unrecht getan wird, sagt Jesus, ergreife die Initiative. Womit aber? Was ist zu tun? Da kommen wir zum nächsten Punkt. Suche das Gespräch unter vier Augen. Jesus sagt, geh hin und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Ich glaube, es gibt kein Gebot in der Bibel, das häufiger von uns übertreten wird als dieses. Nicht zuerst mit der besten Freundin, dem besten Freund darüber reden, nicht zuerst im Hauskreis darüber sprechen, nicht zuerst mit dem Ehepartner reden, nicht zuerst mit irgendjemand, den du gut kennst, telefonieren. Das ist sehr schwer. Ich weiß das. Das geht mir auch genauso. Vor allem dann ist es schwer, wenn es uns persönlich betrifft. Denn dann sind wir verletzt und dann haben wir ein starkes Bedürfnis, darüber zu reden. Wenn du siehst, dass dein Bruder oder deine Schwester etwas tut, was du für nicht okay, für falsch hältst, für Sünde hältst, dann sprich so schnell wie möglich mit ihm oder ihr. Schiebe es nicht auf die lange Bank, sonst bilden sich Vorurteile. Und aus Vorurteilen werden Urteile und das kriegen andere mit und das zieht Kreise. Jeder, der etwas falsch gemacht hat, in unserer Gemeinde hat die Chance, soll die Chance haben, einer Klärung zu zweit. Und dann sagt Jesus, geh hin und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Und damit ist der nächste Punkt, ja, das sind die Alten, jetzt kommt der nächste Punkt, riskiere ein offenes Wort. Dieses zur Rede stellen könnte man auch übersetzen, bringe die Sache ans Licht. Wenn Sachen nicht angesprochen werden, was passiert dann? Dann landen sie bildlich gesprochen unter dem Teppich oder unter dem Bett. Also ich sehe das immer bei unseren Jungs, so wie die Zimmer aufräumen, manchmal, das ist immer so zyklisch. Und am Ende ist dann das ganze Zimmer zugemüllt und so ist auch unsere Gemeinde zugemüllt mit Gerüchten, mit negativen Dingen, die unter der Oberfläche brodeln, über die man spricht. Und dann, bildlich gesprochen, stinkt es. Das vergiftet die Atmosphäre. Nur dann, wenn die Dinge aus dem Dunklen ans Licht kommen, zur Sprache kommen, zunächst unter vier Augen, dann gibt es eine Chance zur Klärung. Und Jesus sagt, es ist deine Aufgabe, die Initiative zu ergreifen, wenn du Unrecht wahrnimmst. Und vielleicht, wenn man sich dann auf so ein Vier-Augen-Gespräch, in ein Vier-Augen-Gespräch wagt, wird deutlich, dass das mit dem Unrecht gar nicht so klar ist, sondern dass es um Missverständnisse, um Empfindlichkeiten geht. So wie in dieser Situation, wo nicht gegrüßt wurde damals in Berlin. Oder vielleicht auch, dass sich das Unrecht ganz anders darstellt. Und dann ist noch eins wichtig in dem, was Jesus sagt. Am Ende heißt es, wenn er mit sich reden lässt, hast du ihn zurückgewonnen. Am Ende von Vers 15. Das ist der Punkt, gewinne den anderen. Also es geht nicht darum, jemand den Kopf zu waschen. So nach dem Motto, boah, jetzt krieg ich dich mal an die Hammelbeine. Jetzt sage ich dir mal, was du falsch gemacht hast. Das geht ja gar nicht so. Nein, Jesus macht deutlich, es geht darum, den anderen zu gewinnen. Wofür? Für Jesus, denke ich. Denn wenn jemand Unrecht tut, dann betrübt das auch die Beziehung mit Jesus, beeinträchtigt das die Beziehung. Gewinnen auch für die persönliche Beziehung, die ich, wenn ich das Gespräch suche, mit jemandem habe. Und gewinnen auch für die Gemeinde. Und liebe Leute, gewinnen, zurückgewinnen geht nur mit Respekt und Wertschätzung. Und deswegen ein paar Vorschläge, was ich hilfreich finde für das Gewinnen. Zunächst einmal möchte ich in so einem Gespräch unter vier Augen nachfragen, wie sieht das denn aus deiner Sicht aus? Was ist denn aus deiner Sicht passiert? Wie hast du das erlebt? Weil sich eben manchmal die Sache aus der Sicht des anderen völlig anders darstellt. Und da habe ich schon die dollsten Sachen erlebt, wo ich dachte, jemand will mich aus der Gemeinde rauskanten und will nichts mehr mit mir zu tun haben. Und hinterher war alles völlig anders. Eine weitere Vorgehensweise in so einem Vier-Augen-Gespräch, die sehr hilfreich ist, in Ich-Botschaften zu sprechen. Ich habe das und das wahrgenommen. Und ein weiteres Ding ist Vergebungsbereitschaft. Die Bereitschaft, von vornherein auch zu sagen, ich möchte, dass die Vergebung, die Jesus möglich hat, über diesem ganzen Unrecht steht. Im Lukas-Evangelium Kapitel 17, Vers 3 ist eine Stelle, die ist so ganz, ganz ähnlich. Und da ist explizit auch von der Vergebung die Rede. Wenn dein Bruder, und das gilt entsprechend für die Schwester, ein Unrecht begangen hat, stell ihn zur Rede und wenn er es bereut, dann verzeih ihm. Aber, und das ist so an der Stelle für das Vier-Augen-Gespräch auch wichtig, auch bei dem Gewinnen wichtig, sage dann auch ein klares Wort. Es geht nicht um ein Weichspülergespräch. Die Zurechtweisung der Tadel in Liebe, das muss auch kommen. Sag auch deutlich, ich empfinde und ich bin der Meinung, das ist so nicht in Ordnung, was passiert ist. Und liebe Gemeinde, vielleicht betrifft es ja auch uns persönlich. Vielleicht wagt ja jemand ein Vier-Augen-Gespräch mit dir oder mir. Und dann ist es auch wichtig, dass wir das annehmen und sagen, ja, zumindest mal auch, wenn du denkst, das ist aber ganz blöd, was der mir jetzt sagt, zu sagen, ich denke drüber nach. Ich will das für mich und vor Gott prüfen. Ja, ganz klare Worte, die Jesus hier sagt. Und dann kann es aber passieren, und jetzt sind wir beim nächsten Punkt, dann kann es passieren, dass jemand sich nicht korrigieren lässt. Trotz all dieser Schritte. Vers 16 und Vers 17. Wenn er aber nicht auf dich hört, dann geh wieder hin, diesmal mit ein oder zwei anderen, denn jede Sache soll ja aufgrund der Aussage von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Wenn er immer noch nicht hören will, dann bring die Angelegenheit vor die Gemeinde. Wenn er nicht einmal auf die Gemeinde hört, dann behandle ihn wie einen Ungläubigen oder Betrüger. Und auch hier nennt Jesus wieder in diesem Bedingungssatz eine Bedingung, mit der wir rechnen müssen, die zu erwarten ist: Der Betroffene hört nicht, lässt sich nicht korrigieren. Was ist dann zu tun? Jesus sagt, erster Punkt, ergreife die Initiative zum zweiten Mal mit ein oder zwei Zeugen. Hier zitiert Jesus eine alte Regel aus dem 5. Buch Mose, da ging es damals um ein Gerichtsverfahren. Und mit diesem Zitat stützt sich Jesus auf die Autorität des Alten Testaments. Und was sollen die dazugekommenen Personen bezeugen? Möglicherweise, dass sie das Unrecht bestätigen, was geschehen ist. Wahrscheinlicher aber sollen sie vor allem Zeuge für das Gespräch sein, was jetzt zum zweiten Mal stattfindet. Und sie verleihen die beiden Zeugen der Zurechtweisung, dem Ansprechen, dem kritischen Ansprechen ein Gewicht. Und die beiden Zeugen oder der eine Zeuge bereiten den dritten Schritt vor, denn auch damit ist zu rechnen, dass es vorkommen kann, dass trotz dem zweiten Anlauf jemand nicht einsichtig wird, sich nicht korrigieren lässt. Was ist dann zu tun? Jetzt kommt der dritte Punkt. Bring es vor die ganze Gemeinde. Jesus sagt, dann bring die Angelegenheit vor die Gemeinde. Also wenn wir das jetzt auf unsere Gemeinde übertragen, dann sind spätestens hier Strukturen in unserer Gemeinde wichtig. Spätestens hier brauchen wir jetzt auch Gemeindeleitung und Älteste. Es geht um eine Gemeindeversammlung, vielleicht im Anschluss an den Gottesdienst, wie auch immer. Und auch selbst dann ist damit zu rechnen, dass jemand selbst vor der ganzen Gemeinde keine Einsicht zeigt, nicht bereit ist zu hören und Korrektur anzunehmen. Und dann sagt Jesus, dann behandle ihn wie einen Ungläubigen oder Betrüger. Das heißt, an der Stelle geht es um Ausschluss aus der Ortsgemeinde, der letzte Schritt, der nichts mehr hilft. Aber auch das mit der Haltung, ich will den anderen gewinnen. Ein zeitweiser Ausschluss. Die Hoffnung bleibt, dass der andere umkehrt. Und das machen jetzt auch die folgenden Verse deutlich, die uns so eine geistliche Perspektive nochmal schenken. Denn es geht hier um mehr als eine Sozialregel. Vers 18, also wir sind, genau. Ich versichere euch, was ihr hier auf der Erde für verbindlich erklären werdet, das wird auch vor Gott verbindlich sein. Und was ihr hier für nicht verbindlich erklären werdet, das wird auch für Gott nicht verbindlich sein. Luther spricht hier in der Übersetzung vom Binden und Lösen. Und Binden und Lösen meint aus der Gemeinde ausschließen und in die Gemeinde aufnehmen. Das heißt, und das ist der Punkt, Jesus spricht seinen Jüngern und damit der Gemeinde, die durch sie entstehen wird, eine geistliche Autorität zu. Das heißt, Glaube ist nicht meine Privatsache und die Gemeinde ist der Ort, wo ich mir etwas hole, was ich für meinen Glauben brauche, sondern Gott begegnet dir und mir in der Gemeinde, durch die Gemeinde und erarbeitet an uns durch die Gemeinde. Und diese drei Schritte, erst ein Gespräch unter vier Augen, dann mit ein oder zwei Zeugen und dann vor der Gemeinde, sind ein geistlicher Weg. Und die Gemeinde hat auch die Autorität, Menschen wieder aufzunehmen. Also, wenn ich mich mit einer Gemeinde und wenn du dich mit einer Gemeinde überwirfst und die weisen dich oder mich zurecht und sagen, das ist nicht so in Ordnung. Und wenn wir dann sagen, ja, ich sehe das aber anders und ich gehe weg und suche mir eine bessere Gemeinde, das reibt sich hier an dem Text. Jesus sagt, wenn du mit der Ortsgemeinde überquer liegst, hast du auch ein Problem mit Jesus. Ganz wichtig ist hier der Zusammenhang nochmal dieses ganzen Textes. Vorher erzählt Jesus im Matthäusevangelium die Geschichte vom verlorenen Schaf. Ja, es geht nicht darum, jemand den Kopf zu waschen, sondern Menschen zurückzugewinnen. Und hinterher redet Jesus von Vergebung. Das ist der Kontext. Es geht nicht um die Reinigung unserer Gemeinde, sondern dass wir sagen, da tut einer Unrecht, endlich haben wir den Panzerknacker identifiziert und raus kommt er. Nein. Gewinnen. Ein zweiter Punkt, wenn Unrecht geklärt wird, dann ist gemeinsames Gebet wichtig. Vers 19, auch das versichere ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde gemeinsam um irgendetwas bitten, wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Eine Gebetsverheißung. Und in diesem Zusammenhang, denke ich, ist bei den Zweien, von denen die Rede ist, an die zu denken, die das Gespräch führen. Es geht um das Gebet auch für denjenigen, der das Unrecht getan hat, dass er Korrektur annimmt. Und liebe Freunde, das Machtmittel unserer Gemeinde ist nicht ein wie auch immer geartetes Verfahren, Konflikte zu lösen und Disziplinarmaßnahmen zu ergreifen. Das Machtmittel unserer Gemeinde ist das Gebet. Und das Dritte ist, und das ist der letzte Satz im Predigtext, und diesen Satz liebe ich, weil er deutlich macht, was wir als Gemeinde wirklich sind. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich in ihrer Mitte. Jesus ist in unserer Mitte. Und Vers 19 vorher, Gott, unser Vater im Himmel, ist über uns. Das ist die Wirklichkeit unserer Gemeinde. Selbst wenn wir nur zwei oder drei sein sollten, Jesus in unserer Mitte, Gott, der Vater über uns, der für uns sorgt. Und so sind wir als Gemeinde unterwegs. Ganz kurz nochmal die Zusammenfassung. Dass jemand in unserer Gemeinde Mist baut, dass Unrecht begangen wird, das kommt vor. Entscheidend ist, wie wir damit umgehen. Das macht den Unterschied. Jesus nennt uns drei Schritte, die wir gehen sollen. Vier-Augen-Gespräch, Gespräch mit ein bis zwei Zeugen, die ganze Gemeinde. Das Ziel ist, den, der Unrecht tut, zurückzugewinnen. Und selbst ein Gemeindeausschluss, den es geben kann, steht unter diesem Ziel. Und das Ganze ist nicht eine Sozialregel, sondern ein geistliches Geschehen. Gott wirkt dadurch. Gebet ist wichtig. Gemeinde ist solch eine Gemeinschaft mit Jesus in der Mitte. Zum Schluss meine Frage an dich, und die knüpft dann an das, was Marinka uns sagen wird. Mit wem musst du reden, weil Unrecht geschehen ist? Und wann machst du einen Gesprächstermin?